Fragen des Menschseins. Annette Behnken im Gespräch mit dem Psychotherapeuten Dr. Christoph Kolbe.
Ja, da sind wir mit der allerersten Folge unserer Reihe Fragen des Menschseins. Und heute haben wir die gar nicht kleine Frage, wie können wir leben diesseits der Bedingungen? Wobei diesseits der Bedingungen natürlich gerade ganz viel mit der Corona-Krise zu tun hat. Also wir fragen, was sagt die Existenzanalyse zum Umgang mit Krisen, zurzeit natürlich insbesondere mit der Corona-Krise? Mein Name ist Annette Behnken, ich bin Studienleiterin an der Akademie Loccum und hier mit mir sitzt Dr. Christoph Kolbe. Christoph Kolbe ist psychologischer Psychotherapeut mit tiefenpsychologisch fundiertem Schwerpunkt und er ist außerdem Präsident der Internationalen Gesellschaft für Logotherapie und Existenzanalyse. Das klingt jetzt sehr kompliziert und ganz knapp und ganz stark eingedampft könnte man sagen, in der Existenzanalyse, die Viktor Frankl begründet hat, da geht es um ein psychologisches Verfahren, das nach dem Sinn des Lebens fragt und nach dem Gelingen des Menschseins. Und ich glaube, im Laufe unseres Gesprächs wird man auch ein bisschen mitkriegen, wie dieses Verfahren funktioniert und wie da die innere Logik ist. Wir sitzen hier ganz wunderbar im Überwegs. Das ist mitten im Herzen und über den Dächern Hannovers. Ein Co-Lab, also ein Kollaborationslab, in dem neues Denken erprobt wird für Teams, für Arbeitsgruppen. Also ganz viel Neues wird hier stimuliert und in Gang gesetzt. Ganz viele schöne Dinge passieren hier. Unter anderem, ja, dürfen wir hier mit unserer neuen Reihe starten. Christoph, ich fange mit einer großen Frage an. Wir wollen ja den Fragen des Menschseins auf die Spur kommen. Vor welche Frage stellt uns denn die Situation, in der wir gerade sind, diese Corona-Krise?
Ja, herzlichen Dank erstmal an dich, Annette. Ich freue mich, dieses Gespräch mit dir zu führen. Vor welche Frage stellt uns diese Situation? Das ist eine schwere Frage.
Ich weiß.
Weil die Frage ja deshalb auch schwer zu beantworten ist, ist das eigentlich nur eine Frage, vor die sie uns stellt? Es ist ja so eine unglaublich komplexe Situation, in die wir da im Grunde als gesamte Menschheit hineingestellt sind. Dass es sicher nicht zu reduzieren ist auf eine Frage, vor die wir jetzt gestellt sind, aber sicher kann man sagen, ein wesentlicher Aspekt dieser Frage liegt nach meiner Überzeugung darin, dieser Unausweichlichkeit zu begegnen, vor die wir hier gestellt sind. Also es ist ja im Grunde eine Situation, nicht nur für einen Menschen in einer speziellen Augenblickssituation, sondern man muss sogar sagen, für uns als Menschheit, einem Virus zu begegnen in seiner Bedeutung, in seinen Auswirkungen, in seinen Entwicklungen, die wir jetzt immer mehr beobachten können, einschätzen können, für die es natürlich immer noch keinen Impfstoff gibt, sodass es behandelbar ist. Aber wir müssen uns dieser Situation in dieser radikalen Unausweichlichkeit stellen. Und das ist die Frage, vor der wir stehen.
Es ist eine Zumutung des Lebens irgendwie, oder?
Ja. Ja, es ist eine Zumutung, die, wie ich denke, man könnte sagen, monolithischen Charakter hat. Also so mächtig ist, so massiv ist, wie wir das üblicherweise in anderen Bedingungen unseres Lebens, sagen wir mal, in der Alltagserfahrung nicht kennen. In der herausragenden Erfahrung des einzelnen Lebens, da kennen wir das schon.
Ja, wenn zum also Beispiel, wir kennen Krisen, Entschuldigung, aber das ist eine andere Krise als das, was wir sonst kennen, kann man das so sagen?
Naja, ja, aber vom Charakter her würde ich sie vergleichen. Natürlich sind sie anders von ihrer Gesamtheit der Beschreibung, aber von dem, was es also für den Menschen im Einzelfall bedeuten kann, dort gibt es schon sehr große Parallelen. Also wenn der einzelne Mensch zum Beispiel vor einer Erkrankung steht, die er bewältigen muss, wo er nur die Möglichkeit hat, mit dieser Erkrankung umzugehen und vielleicht sogar wenig Heilungschancen hat oder mit dieser Betroffenheit auf Dauer leben wird müssen, also zum Beispiel mit chronischen Schmerzen oder so etwas, ja? Oder wenn wir Verlusterfahrungen zu bewältigen haben, dann sind das, glaube ich, auch persönlich erlebt große, große Themen, die diesen, auch diesen monolithischen Charakter tragen. Hier aber.
Mit monolithisch meinst du, es ist unausweichlich, das steht vor uns und wir können nicht dran vorbeigehen.
Ja. Mhm. Wie so ein Berg, mhm, vor dem man steht, mhm, und wo man dann nicht mehr weiß, wie komme ich da jetzt drum rum. Mhm. Ja, also ich muss mich ihm stellen. Ich kann ihm nicht ausweichen. Mhm. Genau. Und ich glaube, das Besondere dieser Situation ist, dass das uns allen jetzt gegenübersteht. Mhm. Also nicht nur der Einzelne gesondert damit fertig werden muss und alle anderen können ihr normales Leben weiterleben.
Was ist eigentlich aus existenzanalytischer Sicht eine Krise? Wie würdest du das beschreiben?
Auch das ist wieder eine große Frage.
Die Fragen des Menschseins sind große Fragen.
Eine Krise ist, glaube ich, dadurch gekennzeichnet, dass sie uns vor eine Situation stellt, wo wir nicht mehr so einfach und in der gewohnten Weise und in der gewohnten Selbstverständlichkeit mit ihr umgehen können.
Also man was Neues entwickeln muss in sich, aus sich heraus?
Genau, etwas Neues entwickeln muss. Und ich glaube, eine Krise zerstört unsere üblichen Konzepte. Und deswegen trägt sie immer auch einen Moment der Verunsicherung in sich. Also nicht alles, was neu auf uns zukommt, erleben wir als Krise. Ja?
Wenn man sich verliebt oder so, ist das ja genau eine schöne Krise vielleicht.
Genau.
So, ja.
Oder wenn wir in Kürze in Urlaub gehen, ist das auch eine neue Situation, aber keine, die wir krisenhaft erleben. Mhm. Ja? Und die Krise hat, glaube ich, damit zu tun, dass sie uns die Konzepte, die uns helfen, den Alltag zu bewältigen und sicher zu fühlen in der Alltagsbewältigung, aus der Hand nehmen und im Grunde auch mit einem Moment der Unsicherheit und, wenn es dann größere Krisen sind, mit der Angst, mit einer Angst in Verbindung steht, der wir zu begegnen haben. Mhm. Insofern ist eine Krise immer gekennzeichnet durch das radikale Moment der Herausforderung, der wir uns unausweichlich stellen müssen.
Mhm. Ich weiß, das ist jetzt sehr holzschnittartig, aber man könnte ja sagen, oder sieht das, glaube ich, psychologisch auch so, dass Krisen bestimmte Phasen haben. Also eine erste Phase ist vielleicht der Schock, der einen lähmt, indem man manchmal gar nichts mehr fühlt, gar nicht mehr handlungsfähig ist. Dann wäre eine zweite Phase so ungefähr die emotionale Reaktion. Man reagiert mit Angst, mit Trauer, mit Panik, was auch immer es ist. Also ist voll in den Emotionen drin. Dann fängt die Bearbeitung an, dass man anfängt zu akzeptieren und vielleicht nach ersten Lösungen zu suchen. Und dann irgendwann ist das Neue auch integriert und man ist angekommen, vielleicht in etwas einer neuen Perspektive auf das Leben, auf die Welt, auf sich selbst. Das ist sicherlich sehr stark vereinfacht, aber ich glaube, so ungefähr könnte man es doch sagen. Mhm. Sofern du mir dazu stimmst, wo sind wir da gerade? Also global ist das bestimmt zu groß gefragt, aber vielleicht kann man es auf die Bundesrepublik beziehen, auch wenn es individuelle Unterschiede geben wird. Aber wo stehen wir da gerade? In welcher Phase der Krisenbewältigung?
Ja, ich glaube, wir sind noch relativ am Anfang. Als Psychotherapeut erlebe ich jetzt natürlich auch, wie mir Menschen diese Situation berichten. Und da ist das sehr interessant, wie unterschiedlich die Berichte dazu sind. Dass Einzelne das einfach wie einen neuen Möglichkeitsraum erleben, wo sie sagen, so viel hat sich gar nicht verändert. Sagen mir übrigens auch andere, so viel hat sich gar nicht verändert. Ich lebe im Grunde ein ähnliches Leben wie vorher auch. Für andere brechen natürlich komplette existenzielle Grundlagen weg, materielle Grundlagen weg. Die sind vollkommen gebeutelt und müssen schauen, wie finden sie andere Perspektiven. Also diese Situation, glaube ich, die stellt uns alle vor sehr unterschiedliche Augenblicksherausforderungen. Von daher ist es sicher auch ein bisschen verschieden, an welcher Stelle wir da genau stehen. Aber ich glaube, was schon klar ist, dass wir das Ausmaß dieser Frage, sich diesem Virus zu stellen, sich dieser Situation zu stellen. Eigentlich ist ja die Frage, wie gehen wir mit der Tatsache, was dieses Virus auslösen kann in Menschen, also welche Gefahr es in sich trägt, im Hinblick auf einzelne Menschen, es sind ja nicht alle, die in dieser Gefahr stehen, aber wie gehen wir mit einer gewissen solidarischen Idee auch auf diese Frage zu? Mhm. Und ich glaube, welche Folgefragen da jetzt dranhängen. Ich glaube, diese erste Frage ist gut verstanden worden.
Ja? Die erste Frage ist?
Ja, dass es ein Selbstverständnis dazu gibt, dieser Situation sich zu stellen, auch mit einem großen Bewusstsein denjenigen, für die dieses Virus sehr gefährlich enden kann, Rücksicht zu nehmen, Abstand zu halten und auf einen Verlauf zu achten und alles dazu beizutragen, dass dieser Verlauf diese Qualität nimmt, dass es behandelbar bleibt und dass es gelebt werden kann miteinander. Mhm. Ich habe so den Eindruck, dafür gibt es auch in unserer Gesellschaft ein relativ großes Verständnis, ein sehr solidarisches Erleben und Empfinden dazu.
Ja.
Und ich muss sagen, also mich beeindruckt das auch sehr, mhm. das so mitzubekommen. Ich hätte mir gedacht, dass vielleicht die Stimmenvielfalt dazu, wie man das einschätzt, stärker ist, ja, auch kritischer ist. Warum muss man diese Rücksicht eigentlich nehmen? Warum soll man sich so einschränken und so weiter? Diese Fragen gibt es schon. Aber sie sind doch in der Regel in einem sehr großen Bewusstsein gestellt, das auch in Rücksichtnahme auf die Bedeutung dieses Ereignisses geprägt ist.
Ja.
So. Und ich glaube, was uns noch bevorsteht, ist jetzt zu erkennen, was daraus dann erwächst.
Ja.
Was das also bedeuten wird und in welche Folgen das hineingestellt ist.
Ja, da kommen wir bestimmt auch gleich nochmal drauf zu sprechen. Also, wenn ich dich richtig verstehe, du sagst, wir sind eher noch am Anfang der Bearbeitung, könnte man so sagen, wenn man jetzt dieses Schema, was ich da gerade skizziert habe, zugrunde legt, dass wir so zwischen der emotionalen Reaktion und den Anfängen der Bearbeitung stecken, so gesellschaftlich betrachtet. Also ich habe so den Eindruck, wir sind doch ganz stark in Stimmungen und Befindlichkeiten, wenn in der Reaktion noch gefangen. Ist das auch deine Einschätzung?
Also wenn ich es etwas genauer sage, hat man ja häufig, je stärker eine Krise ist, beobachtet man, dass Menschen auf diese Krisensituation verleugnend zugehen. Mhm. Das heißt, die Tragweite und Bedeutung der Fragestellung wird bei fast allen Menschen am Anfang einer Krise nicht in dem Ausmaß emotional zugelassen.
Das ging mir übrigens ganz genauso. Ich habe erst gedacht, das ist ganz weit weg von uns. Das hat gar nichts mit uns zu tun.
Ja. Ding, ne? Und es gab ja auch so Stellungnahmen. Das ist ein relativ leichter Verlauf. Das wird uns nicht so sehr tangieren. Mhm. Ne? Und das ist ja jetzt ganz anders geworden.
Ja.
Ja. Das ist so der Leugnungscharakter. Und irgendwann, dieses Monolithische, von dem ich sprach, zwingt uns dazu, diese Leugnung aufgeben zu müssen. Ich glaube, das haben wir schon jetzt getan. Und wir stellen uns dem. Und dann kommt oft eine zweite Phase, dass in diesem sich stellen müssen, der Mensch, wenn ich es jetzt psychologisch ausdrücke, stark in seine Affektlage hineinkommt. Also man unterscheidet verschiedene Emotionen und dazu gibt es Emotionen, die nennt man Affekte.
Das ist noch was anderes als eine Emotion, ein Affekt.
Ja, es sind auch Emotionen, aber spezifische Emotionen. Ja. Und das sind besondere Gefühle.
Sag mal so ein paar.
Ja, zum Beispiel, dass wir uns verletzt erleben, dass wir wütend werden, dass wir in eine Geschäftigkeit hineingeraten.
Ja.
Also oft ist es so, dass Affektlagen im Zusammenhang stehen mit ganz bestimmten Verhaltensweisen. Das ist so wie ein Schlüssel- und Schlossprinzip.
Ja.
Weil ich in eine bestimmte Affektlage der Bedrohung hineinkomme, mache ich irgendwas.
Ausgelöst also
ich renn
weg. Durch die Krisensituation.
Ja, ne? Genau. Ja. Oder ich kaufe meinetwegen, wie mir gestern jemand erzählt hat, da hat jemand als alleinstehende Person 100 Rollen Toilettenpapier gesammelt, um dieser Situation jetzt begegnen zu können. Ja, bei rationalem Bewusstsein sagt man, wer braucht so viele Rollen Toilettenpapier, das reicht natürlich für eine unendlich lange Zeit. uns wird zugesagt, dass es eine gute Versorgungslage gibt und so weiter. Also ich will sagen, diese Affektlage, in die Menschen hineinkommt, führt dazu, dass bestimmte Verhaltensweisen und Verhaltensmuster gewählt werden. Eines davon ist Hamsterkauf.
Mhm.
Ja?
Mhm.
Und im Grunde gilt es jetzt, aus diesen Affektlagen herauszukommen und zu gucken, was ist denn wirklich meine emotionale Betroffenheit, in der ich im Grunde stehe und zu der eine Antwort zu finden.
Ja, das klingt sehr wichtig und da würde ich auch gerne gleich nochmal drauf zurückkommen. Ich würde aber gerne vorher ein anderes Stichwort einbringen, nämlich das der Freiheit. Das ist ja auch etwas, das wir uns gerade sehr stark in unserer Freiheit bedroht und beschränkt fühlen und es ja auch faktisch sind, also irgendwie eigentlich in einer großen Freiheit hier leben und jetzt auf eine Weise irgendwie doch sehr ausgebremst sind oder uns so fühlen. Was ist Freiheit aus existenzanalytischer Sicht? Wie würdest du das beschreiben?
Naja, die Freiheit erleben wir ja maßgeblich in unserer Fähigkeit und Möglichkeit, wählen zu können. Und ich glaube, für uns, sagen wir mal, westlich geprägte Menschen, die ja eine starke individualistische Prägung haben, also das Gut, dass der einzelne Mensch ein Leben wählen kann und darf, wie er es für richtig hält, ist für unsere Tradition, aus der wir kommen, eines der höchsten Güter. Mhm. Und insofern verbinden wir, glaube ich, auch die Freiheit damit, dass uns ein Möglichkeitsraum zur Verfügung steht, der hoffentlich, soweit es irgend möglich ist, nicht zu stark eingeengt wird, sondern wir das Selbstbestimmungsrecht darüber haben, wählen zu können, was wir wichtig finden und wie wir leben wollen.
Und die auch Rechte haben. Ne? Es gibt ja die Freiheitsrechte, die Grundrechte, wo jetzt viele sagen, da darf man uns gar nicht beschneiden.
Ja, genau. So, und ich glaube, dass die Freiheit eines der wichtigsten Güter des Menschen ist. Also Viktor Frankl hat einmal gesagt, die Tür des Menschen dreht sich in den Angeln Freiheit und Verantwortung.
Ah ja.
Der sieht also diese beiden Begrifflichkeiten immer zusammenhängend. Mhm. Das heißt, eine Freiheit gibt es immer nur vor dem Hintergrund einer Verantwortlichkeit. Und eine Verantwortung darf es immer nur vor dem Horizont einer Freiheitserfahrung geben. Mhm. Also eine Freiheit ohne Verantwortung ist Beliebigkeit.
Ja. Mhm.
Und eine Verantwortung ohne Freiheit ist Pflicht.
Ja. Mhm.
Ja, wir sagen dann, das muss ich tun. Mhm. Jedes Mal, wenn wir sagen, ich muss das tun, sagen wir damit implizit, dass wir das, was wir tun, nicht aus Freiheit tun. Mhm. Wenn man das mal ernst nimmt, kann man mal auf seine Sprache achten und vielleicht auch darauf achten, wie häufig man in einer Weise sich als gezwungen deklariert, obwohl man es gar nicht ist. Ja? Es gibt natürlich bestimmte Bedingungen, die zwingen uns zu etwas. Für den Menschen sind das zum Beispiel Bedürfnisse. Wir sind unseren Bedürfnissen nicht grenzenlos gegenüber frei. Wir müssen irgendwann schlafen. Mhm. Wir müssen irgendwann uns bewegen. Mhm. Wir müssen essen, wir müssen trinken und so weiter. Ja?
Ja.
Also das hat zu tun mit Vitalität. Es gibt eine Vitalitätsebene des Menschen, ja, aller Lebewesen.
Ja.
Und in dieser Ebene spielt im Grunde sich nicht die Freiheit ab.
Eigentlich leben wir ja zurzeit in so einer Welt, die wird auch oft als VUCA-World inzwischen bezeichnet. Also ja. Diese Abkürzung VUCA für volatil, also flüchtig, für unsicher, komplex, mehrdeutig, ambig. Also das ist ja noch viel mehr als frei. Alles ist irgendwie möglich, alles fließt ineinander. Es gibt ganz wenig, woran man sich irgendwie orientieren kann. Stimmt der Satz der Existenzialisten, der Satz von Sartre, der Mensch ist zur Freiheit verurteilt, vielleicht mehr denn je?
Ja, ich glaube, das ist eine zutiefste, sagen wir mal, Reflexion dessen, was Menschsein heißt. Also ja, wenn ich gerade sagte, es gibt Bedingungen, in denen wir stehen, die unablösbar sind, gegenüber denen wir nicht frei sind. Ja, mhm. Früher hätte ich diesen Freiheitsgrad des Menschen, als ich jung war, viel höher eingeschätzt. Mhm. Und auch als Therapeut idealistisch gesehen viel höher eingeschätzt. Heute bin ich viel bescheidener geworden an dieser Stelle. Also zum Beispiel glaube ich nicht, dass wir zu unseren charakterlichen Veranlagungen und Ausprägungen und Ausformungen ein hohes Maß an Freiheit haben.
Ah ja. Mhm.
Ja, sondern die sind uns eigen und es ist besser, wir machen unseren Frieden damit. Mhm. Und dann schauen wir, worum es uns geht. Also die Frage vorhin war ja, worin besteht denn existenzanalytisch gesehen die Freiheit des Menschen? Und meine zweite Antwort darauf ist, sie besteht in der Möglichkeit zu wählen. Mhm. Und das scheint mir ein Spezifikum des Menschen zu sein, dass er wählen kann. Dass er nicht festgelegt ist durch Prägung, nicht festgelegt ist durch seine Geschichte, nicht festgelegt ist durch naturale Prinzipien von Entwicklung. Die gibt es, ja, und die meisten Forschungen rekurrieren darauf, dass sie diese Zusammenhänge beschreiben und immer besser erklären können und dadurch Entwicklungslinien und Vorhersagen machen. Das Wesen des Menschen besteht aber darin, dass er sich dazu verhalten kann. Mhm. Dass er dazu eine Distanz einnehmen kann und weil es ihm um etwas geht, um Werte geht, um Haltungen geht, um Ausrichtungen geht, im Grunde Entscheidungen trifft. Und diese Entscheidungen verändern qualitativ das Vorgegebene.
Das finde ich ja schon eine sehr optimistische Sicht des Menschen, dass man diese Freiheit hat. Ich würde unterstellen, dass viele sie nicht haben. Ich würde mir selber auch unterstellen, dass ich sie oft an Stellen gerne hätte, wo ich sie nicht vorfinde. Also man eben doch gefangen ist in weiß ich nicht, Verhaltensmustern oder Prägungen.
Das ist psychologisch natürlich jetzt interessant, dass wir häufig uns verhaftet erleben in, sagen wir mal, einem Erleben. Oft sind das übrigens Befindlichkeiten, also zum Beispiel Stimmungen, Ängstlichkeit oder Verletztheitsgefühl oder so eine Wut, ein Ärger und so weiter. Das sind so Erfahrungen, die wir in uns haben, wo wir oder Stimmungen, Befindlichkeiten, die wir in uns tragen, die uns oft auch belasten, weil sie uns festhalten, weil sie uns wie im Griff haben. Ja, und dann geht es um die Frage, wie komme ich heraus?
Genau.
Anthropologisch kann man sagen, Viktor Frankl hat das beschrieben mit dem Konzept der Selbstdistanzierung.
Ja.
Das heißt, der Mensch ist ein Wesen, das ist fähig, zu sich in Distanz zu treten.
Ja.
Und aus dieser Distanz auf sich zu schauen und im Grunde neu zu wählen. Will ich jetzt weiter in der Wut bleiben oder gibt es etwas, was mich über die Wut hinaus wachsen lässt und vielleicht dem anderen wieder freundlich begegnet und sagt, eigentlich will ich gar nicht aus der Wut heraus dir begegnen, ich liebe dich doch, ich mag dich doch.
Ja.
Ja, und ich möchte, dass wir ein gutes Leben miteinander haben. Und deswegen hat unsere, sagen wir mal, Alltagserfahrung auch viele Sprichworte parat und sagt, lass den Zorn oder wie heißt es, lass den Abend nicht über deinen Zorn untergehen oder schlafe drüber.
Ja, oder so die guten Ratschläge der Großeltern über, wenn du wütend bist, erstmal drüber schlafen, bevor du handelst oder so. Und wenn du wütend ins Bett gehen oder so,
Weil man dann weiß, dass man manchmal Sachen sagt, die man eigentlich nicht sagen will und die dieser Mensch nicht verdient hat. Und so ist das jetzt auch. Wir stehen jetzt im Grunde vor einer, die Krise, glaube ich, führt uns in eine Befindlichkeit hinein, die sehr unterschiedlich für Menschen ist. Aber sie hat immer mit Sorge zu tun.
Ja.
Ja, und es gilt jetzt quasi darum, dieser Sorge zu begegnen. Und jetzt kann ich in der Affektlage bleiben, dann mache ich irgendwas, um rauszukommen. Ich kann das leugnen oder ich kann mich irgendwie kümmern, in der Hoffnung, dann ist es irgendwann vorbei. Oder ich kann innehalten und mir die Frage stellen, was ist eigentlich der wirkliche Grund meiner Befürchtung?
Also dann hat Freiheit ganz viel mit der Fähigkeit zur Selbstdistanzierung zu tun.
Ja.
Was ja auch erstmal ein Weg ist, den man zurücklegen muss, um dahin zu kommen. Ist das vielleicht auch so? Ich meine, es ist ja so eine Art, also sicherlich erleben nicht alle Menschen diese Zeit als entschleunigt. Ich finde auch ganz vieles ist gerade sehr geballt. Man muss ganz viele Dinge gleichzeitig erledigen, die man sonst entzerrt hat. Aber dennoch wird grundsätzlich sowas wie eine Zwangsentschleunigung, Zwangsreduzierung erlebt von vielen. Das heißt, das wirft ja auch Menschen sehr auf sich zurück. Es gibt viel weniger Möglichkeit, sich irgendwo abzulenken oder narzisstisch aufzuladen, so dass man vielleicht auch viel mehr mit sich selbst konfrontiert ist. Das ist ja eine große Herausforderung dann auch, ne? Wo ich denke, da begegnet man sich ja auch nicht nur auf angenehme Weise selbst.
Ja gut, das ist ja etwas, was wir Psychotherapeuten lieben, sich zu reflektieren, indem man innehält und sich in seinem Erleben überhaupt einmal zu beachten, zu beobachten und dann, und das ist das viel Anspruchsvollere, darin zu verstehen.
Ja.
Ja, also ich glaube, du hast sehr recht, diese Situation zwingt uns zu einem Innehalten. Und jetzt ist wieder die entscheidende Frage, komme ich jetzt in eine erneute Umtriebigkeit aufgrund dieses Innehaltens oder halte ich wirklich inne und beobachte mal, was entsteht denn eigentlich jetzt in mir für ein Raum, der mag geprägt sein von Befürchtungen, aber der mag auch geprägt sein von Chancen und Möglichkeiten, die in diesem Raum liegen. Und
das,
die große Chance liegt ja darin, dass wir innehalten und nicht einfach irgendwie jetzt weitermachen, sondern innehalten und sagen, zu welchem Neuen führt uns das eigentlich, sodass ich dem begegnen kann.
Ich denke gerade daran, ich bin ja viel in Klöstern unterwegs und da leben ja Menschen, die sich ganz bewusst so einer Reduziertheit des Lebens aussetzen und einer starken Konzentration auf ganz wenig Kleidung, Tagesablauf, alles ist ganz stark bestimmt. Und was ich immer wieder überraschend finde, ist, dass mir da Menschen begegnen, die sagen, und genau das macht so eine große Freiheit. Und das ist sehr glaubwürdig. Die strahlen das auch wirklich aus und leuchten und sagen, sie sind frei durch dieses Leben. Es macht sie frei.
Ja.
Wie würdest du das erklären?
Also ich würde das folgend erklären. Ich glaube, dass wir eigentlich zum Leben nicht wirklich viel brauchen. zu einem guten Leben. Ja, es sind ein paar Grundbedingungen wichtig, dass wir uns sicher fühlen, dass wir keine Angst haben müssen um unser materielles Abgesichertsein, dass es Menschen gibt, die, denen wir uns zugehörig fühlen, denen wir verbunden sind, dass es einen Raum gibt, wie wir uns entfalten können mit dem, was uns wichtig ist. Das sind so ein paar Bedingungen. Aber ob wir dafür viel Geld brauchen oder das mit wenig Geld realisieren können, ob wir da luxuriöser wohnen oder etwas eingeschränkter wohnen und so weiter, das sind, glaube ich, nicht wirklich die zentralen Bedingungen. Ich glaube, da brauchen wir ein gewisses Mindestmaß. Aber dann stehen wir vor der Frage, was mache ich daraus? Und ich glaube, diese Situation, in die wir jetzt gerade in dieser Situation besonders hineingestellt sind, ist, dass es in gewisser Weise uns allen gleich geht. Mhm. Und das höre ich jetzt immer wieder auch von meinen Patientinnen und Patienten und den Freundinnen und Freunden, mit denen ich spreche in dieser Zeit, dass das eine sehr interessante Erfahrung ist, zu wissen, anderen geht's genauso.
Ja.
Und auf einmal hören deshalb sehr viele auf, sich zu vergleichen.
Ach, interessant, ja.
Ja, und sondern wenn mehr möglich ist, ja, weil es nicht so eindeutig begrenzt ist durch bestimmte Begebenheiten, dann vergleichen wir uns häufig auch. Mhm. Dann sagen wir, oh, so könnte ich auch noch leben, das könnte ich auch noch machen. Wenn ich mehr Geld hätte, könnte ich dahin reisen. Das sind alles Fragen, die sich nicht stellen im Moment. Mhm. Insofern sind wir geworfen in gewisser Weise auf das, was jetzt basal ist. Und dann kommen wir in eine Konzentration. Heute hat ja auch der Begriff der Achtsamkeit eine hohe Konjunktur. Ja, also wir werden achtsam für das, was ist und wer wir sind und worum es uns im Grunde geht. Mhm. Ich glaube, wir leben in einer Zeit, die so veräußerlicht ist, also so ein riesiges Angebot an Möglichkeiten parat hält, dass das viele Menschen eigentlich auch überfordert.
Ja.
Also so schön das ist, das alles tun zu können, ist die Frage, finden wir darin zu unserem Eigentlichsein?
Ja.
Leben wir das ein eigentliches Leben?
Ja.
Ja, das wäre eine zentrale Frage der Existenzanalyse.
Mhm.
Lebe ich mein eigentliches Leben?
Ja. Das würde ich mal unterstellen, tun viele Menschen, die in Klöstern leben, etwas Eigentliches. Ja,
zumindest sagen sie, diese Frage sehr wesentlich und der möchte ich mich stellen. Und ich bin bereit, auf manches sogar im Sinne des Komforts und so weiter und der vielfältigen Möglichkeiten zu verzichten, weil mir das hilft, in die Konzentration zu kommen. Ich glaube, der moderne Mensch steht vor der sehr, sehr anspruchsvollen, herausfordernden Frage, zu diesen Fragen eine authentische eigene Antwort zu geben. Mhm. In früheren Zeiten haben wir viel stärker durch gesellschaftlichen Druck oder eher noch durch Notwendigkeiten, durch Nöte bestimmte Dinge tun müssen, weil sonst anderes nicht gegangen wäre. Ja? Und heute ist, sagen wir mal, unsere Existenz in basalen Dingen weitestgehend abgesichert, hier in diesem Land, in dem wir leben oder diesem westlichen Kulturkreis, ja. Und das fordert uns viel stärker heraus auf die Frage, ist das aber mein Leben?
Ja.
Ist das wirklich mein Leben, dass ich so leben will, eine eigene, authentische Antwort zu geben? Und das ist höchst anspruchsvoll.
Mhm. Das glaube ich auch. Eben hast du ja gesagt, das macht uns irgendwie auch gleich, diese Situation, diese Virussituation zurzeit. Die Reaktionen darauf sind allerdings ja sehr unterschiedlich. Da haben wir gerade schon ein bisschen drüber gesprochen. Wenn ich jetzt irgendwie in der Warteschlange vor unserem kleinen Bioladen stehe, wo nur 3 Leute rein dürfen und dann stehen da 10 in der Warteschlange und mich da mit den Menschen unterhalte, die da stehen, dann kriege ich da ja ganz Verschiedenes mit. Dann spreche ich mit dem Apokalyptiker, der sagt, an irgendwas muss die Menschheit doch endlich mal zugrunde gehen. Dann spreche ich mit dem Verschwörungstheoretiker, der mir erzählt, wer den Virus wie und warum zusammengemischt hat. Und mit ganz entspannten Menschen, also ganz unterschiedliche Reaktionen, auf die man da trifft. Gibt es so Klassiker an Reaktionsmustern, die man beobachten kann?
Ja, ich glaube, ich muss die Frage anders beantworten. Okay. Ich weiß nicht, ob es Klassiker gibt. Also ich habe mich auch gefragt, wie kommt das eigentlich, dass es diese unterschiedlichen Reaktionsweisen auf diese Situation gibt? Mhm. Und mir sind 2 Antworten dazu eingefallen. Die eine Antwort ist, die liegt im Außen. Das heißt, diese Situation zwingt uns alle, mit etwas umzugehen, das wir uns alle zu diesem Zeitpunkt nicht gesucht haben.
Mhm.
Ja.
Mhm.
Insofern müssen wir unausweichlich dieser Situation uns stellen. Jetzt kommt es auf die Affektlagen an, die dadurch in Menschen entstehen. Die sind verschieden. Mhm. Und daraus gründet dann, glaube ich, die Unterschiedlichkeit, wie Menschen auf die Situation reagieren oder einen Satz sagen.
Ja. Ja?
Und ich glaube, die zweite Antwort ist deshalb, wie wir etwas erleben, hat sehr viel mit unserer Lebensgeschichte und unseren Themen, die wir mehr oder weniger gut bewältigt haben und in uns tragen, die uns bewusst oder nicht bewusst sind und die wir in uns tragen, zu tun.
Also mit ja? Prägungen.
Die genau. Mhm. Also und wenn jetzt jemand zum Beispiel ein Mensch ist mit einem relativ hohen Sicherheitsbedürfnis.
Ja.
Dann ist der natürlich durch diese Situation jetzt in eine starke Unruhe hineingestellt. Nämlich, wird das wirklich gut gehen? Also nicht nur die Situation an sich trägt ihre Unsicherheit in sich, sondern die Resonanz, die der Mensch in diese Situation mit hineinträgt als sein ja. eigenes Thema, das verstärkt das.
Mhm.
Und diese Themen können verschieden sein. Und da sind wir bei den Grundthemen menschlichen Daseins und davon gibt es gar nicht so viele. Und das sind vier im Wesentlichen oder
vier oder
fünf. Ist
das die Typologie nach Riemann?
Da kann man dann auch eine Typologie draus machen.
Ja.
Ja, Typologien sind Versuche der Systematisierung dieser Themen. Riemann hat eine gemacht, wir in der Existenzanalyse beschreiben sogenannte Grundmotivationen, mhm. die Menschen haben. Und ich würde sagen, aus dem Hintergrund dieser Themen reagieren die Menschen und das ist der Grund, weshalb sie dann so unterschiedlich sprechen. In der
Diese Prägung haben wir ja alle.
Ja.
Brauchen wir nicht eigentlich alle eine Therapie?
Nein, nicht alle.
Also was können wir tun, um uns davon auch, also um in diese Freiheit der Selbstdistanzierung zu kommen, in diese Fähigkeit zu kommen? Manchmal reicht es ja vielleicht, einen Spaziergang durch den Wald zu machen oder Musik zu hören, aber...
Naja gut, das hilft uns oft, dass wir frei werden und aus diesem Befindlichkeitsdruck herauskommen. Also wenn uns die Decke auf den Kopf fällt und so weiter... oder wir in so ein Hamsterrad geraten, wo wir immer schneller werden. Mir geht das manchmal beim Aufräumen so,
ja.
dass ich dann denke, das willst du auch noch schaffen und das willst du auch noch schaffen. Und wenn ich dann einen Spaziergang gemacht habe oder kurz vor dem Urlaub, denke ich manchmal, du darfst gar nicht wegfahren, du musst das alles noch erledigt haben. Und wenn ich dann aber gefahren bin, denke ich, was ein Glück, dass es den Termin gab und du rausgekommen bist und die Welt sieht dann schon wieder ein Stück anders aus. Nein, ich glaube, wichtig ist... Also mir legt viel dran, wenn wir Menschen uns bewusster zu uns selber stellen und sagen, was ist das für ein Thema, was ich in diese Situation hineintrage?
Mhm.
Das scheint mir ein tiefer Schlüssel für ein gutes Miteinander und ein gutes Leben zu sein. Dass ich nicht so schnell alles als selbstverständlich nehme, wie ich das erlebe.
Ja.
Sondern dass ich mal innehalte und mich frage, wieso erlebe ich das eigentlich so?
Mhm.
Und muss man das so erleben?
Mhm.
Und nicht gleich alle anderen in meinen Erlebnishorizont hineinzwingen, bloß weil ich das so empfinde.
Ja, aber das ist schwer.
Ja.
Also ich finde das super schwer.
Das ist schon anspruchsvoll, aber ja. ich glaube, unter dem geht Menschsein nicht.
Nee, genau, ja. Das ist ja. die Aufgabe, ne?
Ja.
Ich habe in einem deiner Texte ein Zitat von Nietzsche gefunden. Jetzt muss ich meine eigene Schrift hier lesen können. Wer ein Wozu im Leben hat, erträgt fast jedes Wie. Das hast
genau.
du da zitiert. Ist das so?
Naja, Nietzsche bringt damit sehr pointiert auf den Punkt, dass wir das, was ist, wie es ist, dann aushalten können, wenn es darin gleichzeitig ein Wozu gibt.
Und was kann so ein Wozu sein? Ist das eine andere Vokabel für Sinn?
Frankl hat das so bestimmt, ja. Und ich glaube, auch ein Nietzsche würde dem zustimmen. Also das Wozu ist im Grunde der Grund, auf den hin ich mich beziehe, oder wir nennen das in der Existenzanalyse Werte. Das sind die Werte, für die ich lebe, die über das hinausreichen, was jetzt gerade ist.
Also ohne sowas kann ich eigentlich eine Krise nicht bestehen. Ich brauche
Nein.
Werte, ich brauche etwas, was größer ist als ich. Kann man
genau.
das so sagen?
Das heißt, wenn man das mal nicht theologisch ausdrückt und gleich theologisch versteht, wäre das sowas wie etwas, woran ich glaube.
Mhm.
Etwas, was mir Hoffnung gibt. Etwas, was mich ausrichtet auf etwas hin. Und für das ertrage ich das.
Ja, da frage ich nochmal nach. Was ist das? Ist das dann eine Art Instanz? Ist das ein Prinzip? Ist das eine Kraft? Also auf welcher Ebene spielt sich das ab? Auf der emotionalen? Ist das sowas wie Liebe, wie meine Kinder? Ist das vielleicht eine Einsicht oder eine Entscheidung, die ich treffen muss, dass ich für diese Werte lebe? Oder ist das etwas, was ich vorfinde? Aha, so bin ich. Das sind die Werte, die mir einfach so mitgegeben wurden und die ich in die Welt einbringe. Oder ist es alles?
Ja, beim letzten wäre ich etwas vorsichtig bei dem, was mich geprägt hat, aber ansonsten den anderen Beschreibungen kann ich gut folgen. Also wir haben ein Wort dafür in der Existenzanalyse und das heißt personale Werte.
Okay, kannst du mal erklären,
also wir sagen, was das ist? Das sind personale Werte, die dem Menschen eine Sinnausrichtung geben.
Ja, kannst du mal so ein paar mögliche Werte nennen?
Ja, wenn ich es sehr einfach und schlicht sage, wäre es alles das, was ich als gut erlebe. Mhm. Das ist ein Wert. Mhm. Alles, was ich als gut erlebe. Mhm. Das ist ein etwas anderes Verständnis, über Werte zu sprechen, als über das moralische Verständnis von Werten, über das in der Regel gesprochen wird. Die meisten reden über Werte mit inhaltlichen Füllungen. Ja, die sagen, Gerechtigkeit ist ein Wert, Liebe ist ein Wert, den Profit zu maximieren ist ein Wert und so weiter. Viele meinen übrigens auch in der Wirtschaft, wenn sie über Werte reden, dass sie Werte beschreiben, in Wirklichkeit reden sie über Ziele. Und erst recht muss es natürlich nicht so sein, dass wenn wir aus einer Lebensgeschichte kommen, wo wir natürlich immer in Werten, jede Gesellschaft steht in einem Wertehorizont, ja, wo wir auch durch Wertvorstellungen geprägt wurden, dass diese Werte auch für mich persönlich aus einer inneren Überzeugung als ein Wert erlebt werden.
Mhm. Viele Werte. Das heißt, es ist noch ganz frei von jeder moralischen Bewertung,
ja,
oder?
Genau.
Also wenn ich es jetzt, ich will jetzt kein böses Beispiel nennen, aber ich könnte ja auch was ganz Schreckliches als gut empfinden, wenn ich jetzt irgendwie sadistisch geprägt wäre oder so.
Ja.
Da wird es aber dann schwierig.
Als Therapeut,
oder?
Würde ich dann sagen, ja, das verstehe ich gut. Die Frage, als Therapeut würde ich jetzt sagen, geht es darin wirklich um einen Wert? Oder geht es dort auch wieder um eine psychodynamische Reaktion, um eine Befindlichkeit, die dann als hilfreich erlebt wird, zum Beispiel jemanden zu quälen und sich dadurch besser zu fühlen?
Also das heißt auch da, ich brauche immer die Fähigkeit der Selbstdistanzierung.
Ja.
Ich brauche immer diese Form der Selbstreflexion, auch um diese Frage beantworten zu können, was empfinde ich als gut?
Genau, und die Existenzanalyse sagt jetzt, und da gibt es eine große Nähe zu anderen, vielen anderen philosophischen Traditionen auch, einer langen philosophischen Tradition, dass diese Werte etwas sind, das außerhalb des Menschen liegen und der Mensch quasi auf sie trifft. Frankl sagt, die sind in der Welt.
Okay.
Die sind
also
Gegebenheiten, die sind da.
Auf dem Boden der Seele irgendwo zu finden, sondern eher im Außen sozusagen?
Genau. Mhm. Sie sind gute Möglichkeiten, die als Chancen und Möglichkeiten in der Welt liegen. Und wir begegnen ihnen. Und auf einmal wird eine dieser Möglichkeiten für mich zu der Möglichkeit, dass ich sage, das ist es,
ja.
Das ist meins.
Ja.
Ich mache das oft beispielhaft deutlich an der Liebe.
Mhm.
Als Mann könnte man ja sagen, es gibt viele nette Frauen, die man lieben könnte.
Mhm.
Und wenn man jetzt von einem Phänotyp denkt, dann sagt man, ich mag besonders die, die dunkelhaarig sind oder die braune Augen haben oder die eine bestimmte Figürlichkeit haben und so weiter. Und wenn wir dann aber schauen, dann werden wir feststellen, die finde ich alle nett, vielleicht erotisch, vielleicht sympathisch, vielleicht fühle ich mich hingezogen, aber lieben tue ich nur die eine.
Mhm.
Wieso ist das eigentlich so?
Ja, erklär mir mal, das wüsste ich gern.
Ja, weil das ein Geheimnis ist.
Okay. Mhm.
Es gibt in der letzten Tiefe innerhalb dieser Frage, was ein Wert für mich zum Wert macht, immer ein Geheimnis. Frankl siedelt das in der unbewussten Geistigkeit des Menschen an. Das heißt, wir begegnen Dingen in der Welt und plötzlich spüren wir, dieses eine hat eine andere Qualität als das andere. Ich kann jetzt auf einer analytischen Ebene vieles mir noch bewusst machen, was mich dazu bringt, dass ich dieses etwas besser finde als jenes. Ich glaube, da gibt es manches, was man sich selbstkritisch anschauen sollte, um sich gut geklärt zu haben. Letztlich bleibt es dann aber in der letzten Verbindlichkeit ein Geheimnis, warum dieser Wert für den einen Menschen zum Wert wird. Und das erlebt man ja häufig auch, wenn man Kinder hat. Und dann sagt man, das ist doch eine gute Sache. Und das Kind sagt dann, nicht nur, weil es sich absetzen muss von den Eltern. Das wäre ja noch ein psychodynamisches Motiv.
Ja.
Das Kind sagt dann, das ist aber nicht meins.
Ja.
Meins ist das und das.
Ja. Mhm.
Und ich glaube, wenn man klug ist als Vater und Mutter, dann respektiert man das. Und gibt jemandem den Raum, dass er dieses leben kann.
Das finde ich als Theologin natürlich schön, dass da ein Geheimnis bleiben darf.
Ja.
Etwas, was man letztlich nicht erklären kann.
Genau.
Ich hätte noch viel mehr Fragen, die ich jetzt aber überspringe, weil wir, glaube ich, sonst viel zu lang werden. Aber eine Frage habe ich noch. Werden wir aus dieser Zeit etwas lernen, was uns auch für das Danach hilft?
Das ist eine schwere Frage, die mich sehr umtreibt auch.
Ja.
Ja, da dürfen wir darauf hoffen.
Ja.
Und natürlich habe ich die Hoffnung. Mhm. Weil an der Stelle bin ich tatsächlich auch Optimist, dass ich glaube, ich bin tatsächlich überzeugt von, dass der Mensch deshalb dort steht oder wir alle jetzt hier stehen, wo wir stehen, weil wir uns im Laufe von Jahrhunderten und Jahrtausenden entwickelt haben. Mhm. Sonst würden wir, wenn es diese Möglichkeit der Erkenntnis und der Entwicklung nicht gäbe, im Grunde ja immer noch so leben, wie man zu Urzeiten gelebt hat. Also ich bin tief überzeugt, und das ist für mich auch ein Spezifikum, wenn man fragt, was ist das Wesen des Menschseins? Ja, dass der Mensch etwas, ein Wesen ist, das nach neuem Gelingen sucht, das nach einer nächsten Erkenntnistiefe sucht und übrigens nicht nur daran interessiert ist, in seiner Behaglichkeit zu bleiben. Sonst würden wir alle letztlich nie aus unserer Komfortzone hinausgehen. Mhm. Und das ist doch spannend, dass wir alle eine Tendenz haben, uns ein wenig zu strecken.
Die haben und andererseits ja auch die Erfahrung aber haben, wie schwer das ist, sich zu verändern. Ne? Also ja. Wie viele Silvestervorsätze sind nicht umgesetzt worden?
Ja.
Und zugleich, also diese, wir haben offenbar beide Seiten, ne? Aber
genau, das ist richtig.
Kann man das kurz noch sagen? Was brauchen die Menschen, um uns zu ändern? Was sind da die wichtigen Ingredienzien, damit innere Veränderung passieren kann?
Ja, ich glaube, wir brauchen einen klaren Wertbezug. Mhm. Das, für was wir uns verändern wollen, muss eine solche Eindeutigkeit und Bedeutsamkeit, eine Bedeutsamkeit haben, dass wir sagen, dafür bin ich bereit, die Spannung in Kauf zu nehmen. Mhm. Ja, und auch eine Einschränkung in Kauf zu nehmen, auch vielleicht also auf Lebensbedingungen zu verzichten, um einer tiefen Überzeugung willen, dass das andere gut ist. Mhm. Und ich glaube, wir sind an einem solchen Punkt. Und dadurch, dass wir jetzt an einer, also manche sprechen ja von einem historischen Moment,
ja,
in dem wir stehen. Und ich glaube, an dieser Rede ist was dran.
Und zwar was?
Ja, dass wir in so eine Eindeutigkeit des Nachdenkens jetzt kommen, die uns auch die Chance gibt, innezuhalten, zu sagen, was ist für eine Chance und eine Bedeutung in der Tatsache, dass wir jetzt alle vor diese Situation gestellt sind, mit der Frage, und wie wollen wir danach weiterleben?
Ja.
Soll es einfach nur automatisch so weitergehen wie bisher? Dann wäre nichts gewonnen. Dann müssen wir das nur überstehen, regulieren und dann machen wir so weiter. Oder ist das ein Zeichen für ein Innehalten, dass wir sagen, was bedeutet das? Und ich glaube, wir Menschen kommen immer in Lebensphasen oder durch unsere Lebensphasen in Situationen hinein, wo es dieses Innehalten gibt. Und mir scheint, das ist ein Moment dieses Innehaltens. Also zum Beispiel ist das Innehalten, wenn wir in der Phase der Lebensmitte sind, wo wir uns die Frage stellen, mache ich einfach so weiter wie bisher? Stimmt dieses Leben dann? Oder wenn wir älter werden, vielleicht sogar alt werden, heißt alt werden eigentlich das Gleiche zu tun, was ich bis dato immer getan habe? Oder welcher Frage muss ich mich stellen? Mhm. Viktor Frankl hat einen sehr schönen Gedanken, der sagt nämlich, die Sinnfrage entscheidet sich darüber, dass ich erkenne, was ist die Frage des Lebens an den Menschen? Also was fragt mich dieses Leben jetzt? Und so stehen wir eigentlich jetzt vor einer Situation, wo wir innehalten können und wir können entweder baldmöglichst wieder weitermachen oder wir können fragen, was ist das für eine Frage, die in dieser Situation liegt? Was ist das für eine Chance? Was ist das für eine Möglichkeit, die jetzt zu ergreifen ist, damit wir eine authentische, gute Antwort geben? Und gute Antworten sind achtsame Antworten. Das heißt, sind Antworten, die nicht nur mich im Blick haben, was ich gerade brauche und will, sondern was auch für ein größeres Ganzes und in ein größeres Ganzes hineingestellt stimmig ist und eine Bedeutung hat. Und vor dieses größere Ganze sind wir gerade in einer großen Weise hineingestellt. Und es hat eine neue Bedeutsamkeit, das zu sehen. Und das wäre die Chance, aus dieser Bewusstseinsebene heraus innezuhalten und neue Antworten zu finden.
Ich finde es wunderbar, mit einer Frage aufzuhören, die man mitnehmen kann, mit der man weitergehen kann. Wir haben mit der Frage angefangen, was für eine Frage stellt uns das Coronavirus. Stimmt. Jetzt enden wir auf eine andere Art, auf einer anderen Ebene, finde ich, wieder mit dieser Frage. Mhm. Und ich würde die gerne für mich mitnehmen. Ich hoffe, die können viele andere auch für sich mitnehmen. Und ich danke dir sehr herzlich für dieses Gespräch.
Herzlichen Dank für die schönen Fragen.
Wir bleiben dran, auch in der nächsten Folge an diesem großen Thema und an den Fragen des Menschseins. Und wenn es Ihnen gefallen hat, dann freuen wir, also Annette Behnken und Christoph Kolbe, uns, wenn Sie das nächste Mal auch wieder dabei sind. Und folgen Sie uns doch gerne auf Facebook, Fragen des Menschseins. Wir freuen uns über Ihre Fragen und Ihre Rückmeldungen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Fragen des Menschseins.